der Pfingsttag gekommen war, waren alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind das nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? In den weiteren Versen können wir lesen, wie Petrus predigt, der Jesus bekennt und erklärt, was geschehen ist. Danach folgen die Verse 37 und 38. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.
Das ist das, was Gott geschaffen hat in der Schöpfungsgeschichte, was dort geschehen ist. Und es ist nicht leer geblieben. Es sind nicht nur die Menschen dort drin, auf der Ebene direkt über dem Ziegel aus Ziegeln gemauerten Altar, sondern das Kreuz ist nicht wegzudenken. Es ist zentral. In Gottes Schwachheit ist er in diese Welt gekommen, aber gleichzeitig liegt auch darin sein Sieg. Otto Flath hat dieses Kreuz übrigens auch leer geschnitzt, also kein Jesus da dran, kein Kruzifix. Ich denke, das soll bedeuten, dass Karfreitag zwar da war, aber dass das nicht das Ende war. Der Tod Jesu nicht das Ende, sondern am Ostern ist er auferstanden. Darum, das Kreuz ist leer. Tod und Auferstehung von Jesu, so verstehe ich dieses Konzept, dieses Altars, das hat Einfluss auf alles, was wir in dieser Welt sehen und was wir sind, was aus den Elementen dieses Lebens gemacht ist. Heute geht es um die vier Elemente, das, woraus unser Kosmos, unsere Erde gemacht ist. Wir sind sozusagen bei den Ursprüngen der Schöpfung angelangt. Am Anfang, da ist so eine Matsche, Tohuwabohu. Dann trennt Gott Erde, ein Element, und Wasser, ein anderes Element. Ganz wichtig dann, dass alles so funktioniert, die Sonne. Das Feuer sozusagen, das Element des Feuers, als Gott die Sonne an den Himmel setzt. Da wird es warm, Licht ist da und Wachstum und Gedeihen ist möglich. Und dann als letztes, sozusagen als das ganze Haus, der ganze Kosmos fertig ist, wozu? Da sind wir wieder bei dieser Ebene der Menschen. Da schafft Gott den Menschen. Das Entscheidende dann ist, als er in ihn hineinbläst. Der Wind des Lebens, Ruach, also Gottes Atem, in dieses Gebilde hinein, das wird dann Mensch. Das sind dann wir. Dass unsere Schöpfung aus diesen Elementen gemacht ist und dass Gott das gut gemacht hat. Es wird über die ganze Bibel hinweg betont. Und nie sollte der Mensch sich versuchen, daraus zu lösen, etwa so geistlich zu werden, dass er nicht mehr irdisch wäre. Hebräisches Denken würde das als irgendwie vollkommen abgehoben empfinden. Überhaupt nicht so, wie Gott es sich gedacht hat. Auch an einem Buße- und Bettag ist die Botschaft im Alten Testament, du darfst dich freuen, und auch im Neuen, an den Früchten, die aus der Erde kommen, an der Erfrischung des Wassers, an der Wärme des Feuers, der Sonne, an der Frische des Windes und der ganzen Schönheit, die darin ist. Die Schöpfungsgeschichte erzählt uns, wie Gott aus den Chaosmächten eine Harmonie schafft und es in Frieden zusammenbringt. Aber dann kommt auch bald die Gegengeschichte dazu. Der Mensch will sein wie Gott, der Mensch will diese Harmonie, dieses Gefüge entscheidend verändern, nämlich dass er oben sitzt und nicht Gott. Und dann geht ein Riss durch diese Welt, sie fällt sozusagen, sie stürzt ab, diese Welt, und von da an steht sie unter dem Gericht Gottes. Die Elemente haben auch wieder die andere Seite. Das, was Chaos, was lebenszerstörend ist, auch noch das, was, und das lässt Gott in seiner Gnade, was unser Leben fördert und gut für unser Leben ist. Erde einerseits die, die uns nährt, aber andererseits auch Erdbeben. Andererseits verschluckt sie und verschlingt sie uns regelrecht, kann uns töten. Feuer, wärmegebend, aber auch Sodom und Gomorra, denken wir daran, oder eine der 10 Plagen, lebenszerstörend. Ein Feuer kann unsere ganze Existenz zunichte machen. Oder das Wasser. Ohne Wasser verdursten wir, aber die Flut, die nur Noah und seine Familie überlebte, sie hat Tod gebracht über alle anderen Elemente. Oder Jona, der im Wasser noch so eine Rettungskapsel hat, die Gott ihm geschickt hat. Oder der Wind, einerseits erfrischend, andererseits aber macht er auch den Mensch haltlos. Es gibt kein Halten für den Mensch und er kann ihn und auch seine Lebensgrundlage wegwehen. Diese Zwiespältigkeit, in der stehen wir heute als Menschen, die jetzt leben, jenseits von Eden. Nicht mehr im Garten Eden, sondern davor. Und auch noch nicht in Gottes kommender Welt. Gott gibt einerseits Gericht durch diese 4 Elemente, aber auch Gnade, aber auch Rettung. Jesus Schweiß, Jesu Blut tropft in diese Erde, sein Körper wird in diese Erde gelegt, aber doch bricht an Ostern er durch diese Erde hindurch zu neuem Leben. Ich hoffe, irgendjemand hat sich gewundert, warum wir eigentlich diese Pfingstgeschichte hier am Buß- und Bettag gelesen haben. Vor einem halben Jahr war das ja in Ordnung, Pfingsten, aber jetzt Buß- und Bettag. Mir ist aufgefallen, dass das eine Gegengeschichte ist, eine Geschichte des Heils. Dass Gott hier wieder eine neue Schöpfung macht. Wir lesen ja davon, dass der Heilige Geist wie ein Wind kommt. Wie ein großes Brausen. Gott gibt wieder Ruach, nicht in einen kleinen Menschen, zart hineingeblasen, sondern auf die ganze Menschheit, die dort quasi stellvertretend versammelt ist, bläst er seinen Geist, seinen Lebensatem. Gott möchte etwas Neues, eine neue Schöpfung hier anfangen. Dann sind sie wie entflammt, die Christen. Gottes Geist auf ihrem Kopf sozusagen, in ihrem Herzen, sie leuchten. Nicht mehr eine Sonne, ein Feuer, sondern in ihnen Gottes Feuer. Dann sind sie aus allen Enden der Erde dort quasi versammelt. Die ganze Erde kommt dort zusammen. Die sprechen ja nicht alle eine Sprache, sondern sie wundern sich ja, dass sie verschiedensten Sprachen sprechen. Und dann eint Gottes Geist sie und sie können einander verstehen. Aber die Erde ist quasi repräsentiert hier, das Element der Erde. Und zum Schluss, nachdem es ihnen zu Herzen gegangen ist und sie verstanden haben, dass Gott hier am Wirken ist, dass Umkehr möglich ist, neues Leben möglich ist, da lassen sie sich taufen. Im Wasser sterben sie, aber werden zu neuem Leben geboren. Die Pfingstgeschichte sozusagen zeigt, in diesem Kosmos, in diesem Ganzen, ist Gott noch nicht fertig, sondern Gott macht etwas Neues, eine neue Welt, neue Harmonie, neue Möglichkeiten durch seinen Geist, nicht aus menschlicher Kraft heraus. Heute am Buß- und Bettag habe ich überlegt, wie kriegen wir unsere Predigtreihe jetzt hier rein und das auf Buß- und Bettag bezogen. Diese Figurengruppe, die wir hier als sozusagen an zweiter Stelle von links gesehen oder von euch von rechts gesehen haben, die ist ja nicht für den Buß- und Bettag geschnitzt, sondern für das ganze Kirchenjahr. Aber ich habe ihn mal aus der Sicht eines Menschen verstanden, der am Buß- und Bettag dienst. Diesen vier Elementen, das fängt ja außen an mit dem Feuer, zu uns blickt dann das Wasser, dann kommt die Erde und außen ist der Wind. Aus diesen Elementen bin ich geschaffen. Auch die Personen daneben sind aus diesen Elementen gemacht. Nicht mehr oder minder auch Schöpfung Gottes. Und sie sind unter dem Kreuz, sie sind unter dem Heil Jesu, aber sie sind eben auch noch zerrissen. Und ich, der ich aus diesen Elementen bin, in mir ist auch diese Zwiespältigkeit. Ich bin zum Guten in der Lage, aber auch zum Bösen, zum Einschlagen von falschen Wegen. Fangen wir mal an mit dem Feuer. Das ist sozusagen nach außen hier und es ist interessant, wohin das Element des Feuers, also durch Frauengestalten hier dargestellt, blickt. Flatter ist nur diese Figur in den Pupillen sozusagen noch einmal Augäpfel hineingeschnitzt. Bei allen anderen Figuren ist das nicht der Fall. Und wenn man ein bisschen näher hinguckt, dann sieht es so aus, als ob das Feuer stieren würde, so starren würde. Man kann sich fragen, wo starrt es denn hin? Wenn man letzten Sonntag hier im Gottesdienst war, da kann sich das ein bisschen zusammenreimen. Auf den Soldaten. Auf den Soldaten, der die Gewalt zwar in seinen Händen hat, aber sich nicht missbrauchen lässt von irgendwelchen idealen Verführungen, sondern letztlich das Kreuz hier im Zentrum hat. Ihn versucht das Feuer zu entfachen. Das Feuer guckt ihn die ganze Zeit an, als ob es die Leidenschaft in ihm und die Maßlosigkeit hervorbeschwören möchte. Aber der Soldat, er ist anders orientiert. Er hat seinen Blick, oder beziehungsweise er hat seinen Blick zum Kreuz. Das Feuer möchte ihn eigentlich gewinnen, in ihm versuchen, das Maßvolle, das, was er hinbekommt, aus dem Gleichgewicht zu bringen. So verstehe ich es zumindest. Und am Buß- und Bettag frage ich mich, wenn ich auf das Feuer sehe, wo ist mir das so gegangen, dass ich wie dieses Feuer mich daran gefreut habe, wenn Konflikte größer geworden sind. Wo ich mich gefreut habe, wenn ich sie befeuern konnte. Wo ich Leidenschaften übers Grenzenlose hinaus anstacheln konnte. Wo habe ich zugelassen oder auch in anderen verstärkt, dass Gier immer größer wird und über seinen normalen Platz hinaus groß wird oder Neid. Wo ist Maßlosigkeit in meinem Leben hat Einzug gehalten, zum Beispiel im Konsum von Gütern, von Fernsehen, von Medien, PCs, wo keine Grenze mehr zu finden war für mich, wo ich eine Grenze überschritten habe, oder wie ist es in meinem Wut, in meinem Zorn, in meiner Enttäuschung, wo ich nicht wie dieser Soldat am Kreuz geblieben bin, sondern quasi das Schwert gezogen habe und zum Täter geworden bin, obwohl ich dachte, ich wäre eigentlich nur das Opfer. Und dann angefangen habe, Unrecht zu tun. Wo habe ich das liebesbedürftige Gegenüber zum Objekt meiner Lust gemacht? Wo habe ich mich gefreut am Unrecht, am Leid, was einem anderen geschehen ist? Wo habe ich Rache gepflegt, gehegt in meinem Herzen, statt zu vergeben? Wo habe ich mich gefreut am Streit der Nachbarn, an den Konflikten in der anderen Gemeinde, in der anderen Firma, in der anderen Familie, im anderen Land, in einem anderen Staat? Wo bin ich von diesem Feuer leider ergriffen worden, angestachelt worden? Kommen wir zum zweiten Element, das ist das Wasser. Wir sehen, dass diese Frau einen Krug in der Hand hält. Und das zeigt uns, dass sie eben für das Wasser steht. Mir ist aufgefallen an dieser Frau, wo sie hinguckt. Sie schaut nach unten. Irgendwie wirkt sie auf mich wehrlos. Als ob sie sich nicht wehren wollte. Ich habe gestern noch mit einem Kapitän zusammengesessen und der hat mir gesagt, du, die Seeleute, hier auf der rechten oder linken Seite des Kreuzes direkt haben, wo die gucken so, weil die haben den Elementen gegenübergestanden. Wind und Wellen und Wasser. Die haben sich da durchgekämpft und sie haben Ehrfurcht. Sie sind davon geprägt. Warum gucken die Seeleute so? Das hat mir eingeleuchtet. Aber hier sehen wir noch etwas anderes vom Wasser. Es ist wehrlos. Es ist uns ausgeliefert. Ein Liter Benzin kann mehrere Millionen Liter Wasser verunreinigen, im Grunde genommen zerstören. Es ist wehrlos gegen unser Gift. Andere sind manchmal auch wehrlos gegen das Gift deiner Worte. Abwertung, die ich über andere ausgesprochen habe. Beschimpfung, Entwürdigung. Wo habe ich andere verletzt? Die Würde und die Ehre anderer in meinem Ärger, in meiner Wut vergiftet. Das Wasser kann nichts tun gegen unseren Plastikmüll. Ist auch wehrlos. Unser Handeln verschmutzt. Wo habe ich verschmutzt, meinen Müll ausgegossen sozusagen? Meine eigene Schuld anderen zugeschoben. Meine Gewissensbisse anderen untergeschoben. Wo habe ich moralisch manipuliert und damit Dreck sozusagen in das Leben von Leuten gebracht? Wo habe ich nicht zu meiner Verantwortung gestanden? Andere mussten dann die Sache ausbaden. Wo habe ich im Streit, im Konflikt nur meinen Standpunkt gesehen und nicht den Standpunkt des anderen, der anderen verstanden, überhaupt verstehen wollen? Wo habe ich andere mit den Folgen meines Handelns alleine gelassen? Wo ist es mir sogar passiert, dass ich die Verletzlichkeit und Schutzlosigkeit damit Menschen ausgenutzt habe, vielleicht sogar mich daran ergötzt habe? Wo habe ich Menschen, die in Abhängigkeit zu mir stehen, missbraucht, weil sie wehrlos schutzlos sind, so wie das Wasser. Wir kommen zum dritten Element, das ist die Erde. Die Frau trägt in ihrer Hand Getreide, eine Ähren. Das hat sie vom Feld geerntet. Ich habe mir diese Frau angeguckt. Auch sie blickt eher nach unten. Sie wirkt irgendwie schüchtern. Ich habe mich gefragt, die Erde, die so viel Gutes hervorbringt, hat ihr eigentlich mal irgendjemand Danke gesagt? Sie sieht so aus, als ob sie lange kein Danke gehört hätte. Wo bin ich so wie diese Erde? Wo ist mein Herz fest und hart geworden? Oder vielleicht auch eher satt und träge? Ich nehme alles selbstverständlich. Zum Beispiel gegenüber den Menschen in meiner Familie. Angefangen zum Beispiel bei meinen Eltern. Wo sehe ich nur die Verletzungen, die sie mir zugefügt haben? Das, was sie nicht so gut gemacht haben? Was mich jetzt noch ärgert oder lähmt. Aber wo sehe ich noch den Dank ihnen gegenüber, wo sie mir geholfen haben, die Treue, mir Gutes getan haben, für mich da waren? Wie geht mir das bei meinem Partner, meiner Partnerin? Sehe ich das, was nicht so gut klappt, wo sie Mangel hat? Oder wo Taten der Liebe eigentlich geschehen, wo sie in ihrer Liebessprache gesprochen werden oder getan werden. Aber ich nehme das schon so selbstverständlich. Ich fand das toll, ich habe irgendwie ein tolles Vorbild gehabt in meinen Großeltern. Mein Opa hat jedes Mal, bei jedem Essen, das war schon fast übertrieben, aber hat er meiner Großmutter gesagt, wie toll sie gekocht hat. Also es war jedes Mal so, jedes Essen. Ich gespürt, dass das Frieden ausstrahlt in dieser Ehe. Ich habe gemerkt, wie das gut tut. Wie meine Oma eine glückliche Frau war. Wie ist das so mit meinen Kollegen, Nachbarn? Bin ich eigentlich noch dankbar dafür, dass sie meine Eigenarten mit Nachsicht behandeln? Meistens jedenfalls. Dass sie mir vergeben? Meine Schrulligkeiten immer dazu nutzen, um sich lächerlich über mich zu machen. Sie manchmal meine schlechte Laune ertragen, meine Mutlosigkeit oder Zögerlichkeit aushalten, obwohl sie eigentlich was anderes von mir bräuchten. Dass sie mein Chaos irgendwie ertragen, dass sie meine Unflexibilität, ja, so nehmen, wie sie ist, meine Strenge, meine Unbarmherzigkeit, die ich vielleicht manchmal habe, meine Ängste, die ich eigentlich nicht gerne hätte, aber doch irgendwie habe. Bin ich dafür eigentlich noch dankbar? Wie sieht es denn eigentlich gegenüber mir selber aus? Meinem eigenen Körper zu danken. Danke, dass du mich trägst, dass du mir hilfst, dass du mich vorwärts bringst. Mein Gehirn, dass es mich denken lässt. Ich tue das, glaube ich, selten, aber eigentlich müsste man seinem eigenen Körper auch mal sagen, danke. Danke. Und dann natürlich gegenüber dem Ganzen. Gott selber. Mir geht das jetzt so im November, dass ich so denke, oh, blöde Jahreszeit und so weiter. Ich wäre gern woanders. Und irgendwie ist das manchmal wie so ein Vorwurf an Gott. Warum hast du die Schöpfung nicht anders gemacht? Aber ich merke, das ist doch irgendwo, sind da bei mir doch total die Verhältnismäßigkeiten verschoben. Wie gut hat Gott eigentlich das gemacht mit den Jahreszeiten? Und dann habe ich es noch warm, auch in der kalten Jahreszeit. Und ich freue mich schon wieder auf den Frühling. Und ich habe gute Hoffnung, dass auch im nächsten Jahr es wieder klappt mit dem Frühling. dass die Sonne wieder wärmer wird. Irgendwas ist da in mir, ein Meister des Vergessens der Dankbarkeit gegenüber Gott. Und wenn ich auf diese Erde hier blicke, dann denke ich, ja, Dankbarkeit würde sie aufrichten, das braucht sie, das täte gut. Beziehungsweise Undankbarkeit braucht Umkehr, weil das ein Weg in die Dunkelheit ist, eine Sackgasse. Kommen wir zum letzten der Elemente, der Wind. Ich habe mit zwei Leuten hier vorne noch gestanden vorhin und ich habe gefragt, wer meint, ihr seht eigentlich zufrieden aus von diesen Elementen, am zufriedensten, am glücklichsten? Beide haben gesagt, das ist der Wind. Der guckt gerade und der genießt das von hinten, vom Kreuz her, von dem menschgewordenen Jesus her, der Wind weht in seine Haare rein. Irgendwie hat er Frieden. Der ist okay mit sich und glücklich. Der lässt sich durchpusten. Wo brauche ich das, dass ich mal durchgepustet werde? Dass Schuld ich mir wegwehen lasse. Dass ich sie loslasse, dass ich sie freigebe, statt zu klammern und festzuhalten. Wie ist das mit Vergebung? Vergebung anderen Menschen gegenüber, die mir wehgetan haben, mich verletzt haben. Habe ich da mein Herz verhärtet? Oder bin ich noch bereit, anderen zu vergeben? Ich mache das bei Trauerfeiern eigentlich immer so, dass ich am Ende ein Gebet spreche, wo nochmal die Möglichkeit ist, dem Verstorbenen oder der Verstorbenen zu vergeben. Und die Reaktionen sind immer wieder erstaunlich. Es sind sehr dichte Momente. Man hat ja einen Gewinn davon, denkt man zumindest, wo man verletzt worden ist oder einem Schlechtes getan ist, das festzuhalten, das festzuklammern. Aber Jesus sagt 70 Mal, lass den Wind durch dich hindurch wehen, der Vergebung. Lass es wegtragen. Von Gottes Vergebung, was dich verletzt hat. Schuld nachzutragen, ist ein Irrweg. Du brauchst Umkehr davon, wenn dein Herz heilen will. Ist nicht so einfach. Und das heißt auch nicht, dass derjenige, der mir Schuld zugefügt hat, im Recht war. Oder dass der das Richtige gemacht hat. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber halte dich daran fest. Gebe ich nicht und bleib dabei. Der Wind sagt mir, lass gehen. Es ist Vergebung möglich. Wie ist das mit Veränderung? Unser Leben ist immer voller Veränderung. Wind of Change. Veränderung. Zum Unglücklichsein ist das leider ein sehr guter Weg, wenn man an allen Veränderungen nur das Schlechte sieht und sich daran festhält, dass es zum Nörgeln ist und dass es schwierig ist. Dieser Wind sagt auch, halt nicht alles fest. Halt nicht alles fest, klammer dich nicht an alles. Wie ist das mit meinen Idealen und Träumen, die vergangen sind, die sich nicht erfüllt haben, wo ich gemerkt habe, da habe ich mich geirrt. Im nächsten Jahr haben wir ja 100 Jahre Matrosenaufstand hier in Kiel. Und ich weiß nicht, als ich noch nicht in Kiel gelebt habe, war das so das, was ich wusste, in allererster Linie neben THW Kiel und Holstein Kiel und so, dass hier vor fast 100 Jahren dieser Matrosenaufstand war. Hatten wir schon im Geschichtsbuch. Und sicherlich historisch gesehen vielleicht das Ereignis, was hier in Kiel geschehen ist. Was war denn da passiert? Die Flotte war der Stolz Deutschlands gewesen. Und Admiräle hatten ganz groß versprochen, das wird den Sieg für unseren Krieg, für den Krieg bringen. Wir werden sie alle niedermähen, damit werden wir siegen. Große Worte, viel Arroganz, viel Stolz, viel Ehre. In 1916 diese Schlacht im Skagerrak, deutsche Flotte kann sich noch retten, es geht irgendwie unentschieden aus, aber es ist klar, dass die Flotte nicht mehr kriegsentscheidend ist. 2 Jahre lang dümpeln die dann im Grunde genommen, so habe ich das jedenfalls verstanden, in ihren Häfen und bringen eigentlich nichts mehr für den Krieg. Und dann dieser Befehl, jetzt noch einmal auszulaufen zur letzten entscheidenden Schlacht. Der Wind würde doch hier sagen, lass gehen. Die Arroganz, der Stolz, diese Ideale, lass gehen, komm, brauchst du nicht festhalten. Ihr habt euch geirrt. Aber stattdessen haben sie geklammert und wollten ihre Ehre retten, indem sie Hunderttausende in den Tod schicken. Ich finde das gut, dass die Soldaten da sich in diesen Wind gestellt haben und gesagt haben, nein, an dieser Stelle machen wir es nicht mit. Wo hängst du noch an Sachen fest, wo Gott dir sagt, komm, lass dich durchpusten. Lass Gottes Geist wie zu Pfingsten durch dich hindurch wehen. Mach dein Herz frei. Du darfst wieder atmen. Zum Schluss setzt das Bild der Engel dahinter. Der jeder Figurengruppe ja ein Engel. Ich war heute im Seniorenkreis und habe davon schon mal so ein bisschen meine Predigt gehalten und dann habe ich gesagt, und liebe Leute, zu diesem Engel, ich weiß nicht, warum der so macht. Ich weiß es nicht. Und irgendwie habe ich es auch nicht rausgefunden. Ich habe erst so gedacht, der macht so, der seufzt. In Römer 8, Vers 20 heißt es ja, dass die ganze Schöpfung, also die ganzen Elemente, seufzen, weil sie auch unter dem Fall der Menschen, dem Sündenfall der Menschen leiden. Vielleicht ist das damit gemeint, aber er würde dann vielleicht eher so sich fassen, er fasst so. Vielleicht ist das damit gemeint, dass der Engel das Seufzen der Elemente vor Gott nochmal bringt. Die darauf warten, diese Welt, die darauf wartet, von Gott noch einmal geheilt und erneuert zu werden. Frau Sobot sitzt hier vorne meistens immer. Die älteren Damen haben gesagt, nee, heute kommen wir hier nicht. Um 19 Uhr, das ist dunkel und regnet. Wir kommen nicht. Aber Frau Sobot hat gesagt, ich glaube, der Engel sagt, komm. Komm. Sagt zu allen Elementen, zu der ganzen Schöpfung, komm. Wohin? Da, wo der Engel nämlich hinguckt. Er blickt zum Kreuz. Komm zu Jesus, lade bei ihm ab. Amen.